Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Diese Worte des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher kennt wohl jeder Bundesbürger. Auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag hat er damals die Ausreise von 6000 DDR-Flüchtlingen in die Bundesrepublik verkündet. Dieser 30. September 1989 gilt als einer der Wendepunkte auf dem Weg zum Fall der Mauer wenige Wochen später. Doch auch in der deutschen Vertretung in Warschau harrten damals tausende DDR-Bürger wochenlang aus, um eine Ausreise zu beantragen. Ihre Geschichte kennt in Deutschland kaum jemand. Unser Reporter Alexander Hertel ist beim Jahrestag ihrer Flucht in Warschau gewesen und hat ehemalige Flüchtlinge, Helfer und Diplomaten getroffen. Sie erzählen die fast vergessene Geschichte der Warschauer Botschaftsflüchtlinge.
Während die Welt im August 1989 auf die ungarisch-österreichische Grenze schaut, da sorgt in Polen eine kleine Radiomeldung für Aufsehen. Zwei DDR-Bürger hätten in der westdeutschen Botschaft in Warschau ihre Ausreise beantragt. Schnell verbreitet sich diese Nachricht von den ersten Flüchtlingen in Polen und der DDR. Und nur wenige Wochen später herrscht im beschaulichen Diplomatenviertel Saska Kemper ein mittelschweres Chaos. Dutzende, wenn nicht vielleicht hunderte verlassene Trabanten blockieren die Straßen rund um die westdeutsche Vertretung und ihre Besitzer, die kampieren in oder vor dem zweistöckigen Botschaftsgebäude. Schon bald geht hier nichts mehr, erinnert sich der damalige Botschafter Johannes Bauch.
Wir mussten ja die Botschaft zeitweise schließen, wie Prag auch. Ja. Ich betone in dem Zusammenhang immer, wir haben aber unsere Visastelle für die vielen Polen, die nach Deutschland West reisen wollten, aufrechterhalten, nämlich in der Nähe der Botschaft in einem Kiosk, ja. Aber der normale Dienstbetrieb war nicht mehr möglich, nicht? Ja, weil zum Teil auch die Büros im Botschaftsgebäude selbst, ja, waren belegt mit Flüchtlingen, ja.
Doch der Strom der Hilfesuchenden reißt nicht ab. Täglich kommen hunderte DDR-Bürger und auch Polen an die Botschaft, um in die BRD auszureisen. Und obwohl die Mitarbeiter diese Anträge schon gar nicht mehr bearbeiten können, bleiben die Menschen. Und so spitzt sich auch die humanitäre Lage zu. Neben Sanitäranlagen fehlt es zunehmend an grundlegenden Dingen wie Betten, Kleidung oder Nahrung. Und da die Hilfe aus der Bundesrepublik nur schleppend anläuft, wendet sich der Botschafter Johannes Bauch an Isabel Gutvetter, die Generalsekretärin des polnischen Roten Kreuzes.
Der deutsche Botschafter kam zu mir und fragte, ob das polnische Rote Kreuz helfen könne, denn er habe viele Gäste. Ich sagte, ja, Herr Konsul, aber was sind denn das für Gäste und was brauchen die? Also haben wir die Informationen ausgetauscht und so war das polnische Rote Kreuz eine der ersten Organisationen, die geholfen haben. Wir haben insgesamt 18 Unterkünfte für die DDR-Flüchtlinge organisiert. Das waren da circa 2600 Menschen.
Eine der ersten Flüchtlinge, die so ein Lager bezieht, ist Cornelia Eggert. Die Berlinerin mit polnischen Wurzeln kommt am 18. September 1989 nach Warschau und landet im ehemaligen Priesterseminar Tachomin, etwa 30 Kilometer nördlich von Warschau, einem der größten der provisorischen Flüchtlingsunterkünfte in Polen. Und innerhalb weniger Tage ist es bereits voll ausgelastet, erinnert sich Eggert.
Es waren sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen, die auf engstem Raum auskommen mussten. Am ersten Abend waren wir 6, 7 Personen, nachher waren es über 400. Zum Anfang war es übersichtlich, nachher änderte sich auch die Mentalität. Es tauchten nachts Familien auf mit kleinen Kindern, die einen Platz finden mussten, eine Decke. Unter den Treppen haben Leute geschlafen. Es gab 4 Duschen nachher für 400 Personen. Es war wirklich sehr eng.
Und immer mehr Menschen kommen in die Botschaft und werden auf diese Lager verteilt. Ende des Monats sind es bereits 28 Lager, in denen 6000 Menschen leben. Mittlerweile sind auch diverse Hilfsorganisationen im Einsatz, um die Flüchtlinge zu versorgen, darunter das Deutsche Rote Kreuz um Koordinator Hans Berg. Er und seine Kollegen machen in den Lagern eine Art Bestandsaufnahme der fehlenden Güter und kabeln diese per Standleitung nach Bonn.
Diese wurden dann in einem LKW verladen, wurden hier rübergebracht. Und meine Kameraden sind dann anschließend wieder rundgefahren und haben diese einzelnen Güter, das war dann Toilettenartikel, Bekleidung, Arzneimittel, alles was man außer Nahrungsmittel brauchte, haben wir dann an diese DDR-Bürger verteilt.
Und gleichzeitig laufen die diplomatischen Verhandlungen im Hintergrund auf Hochtouren. Doch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher liegt nach einem Herzinfarkt noch im Krankenhaus. Und so reist sein Staatssekretär Jürgen Suthoff am 23. September erst nach Prag und anschließend nach Warschau, um mit den dortigen Regierungen zu verhandeln. Nur wenige Tage später sucht der wiedergenesene Genscher bei einer UN-Sondersitzung in New York den Kontakt zu seinem sowjetischen Kollegen Eduard Schewardnadze. Der wiederum vermittelt direkt nach Moskau zu Michail Gorbatschow. So übergehen beide Seiten zwar die DDR-Führung, kommen dafür aber schnell zu einer Lösung, erinnert sich Suthoff.
5 Tage später bin ich dann wieder nach Warschau gekommen. Aber diese Erfahrungen, die Szenen, die ich erlebt habe in Prag und in Warschau, diese Sequenz hat dazu geführt, dass am 30. September 1989 mich der ständige Vertreter der DDR in Bonn anrief und um ein Gespräch bat. Ich habe ihn dann ans Kanzleramt verwiesen. Dort erschien er dann und bot uns die berühmten Zugreisen von Prag über Dresden nach Hof und von Warschau über Berlin nach Helmstedt an.
Die Flüchtlinge selbst wissen von alledem jedoch nichts. In den Unterkünften kursieren sogar Geschichten über Stasi-Mitarbeiter, die sich unter die Flüchtlinge mischen, um zu provozieren oder sie gleich zu entführen. Und selbst wenn die Ausreise genehmigt wird, wissen die Menschen nicht, was genau sie erwartet. Denn zwischen Polen und der Freiheit, da liegt noch die Unberechenbarkeit der DDR-Führung. Cornelia Eggert.
Diese Ungewissheit, diese Unsicherheit, es war sehr wichtig. Die Leute haben alles aufgegeben und sich in eine Ungewissheit gestürzt. Niemand wusste, wie geht es weiter. Müssen wir uns im Lande verstecken? Können wir im Lande in Polen bleiben? Werden wir zurückgeschickt? Was passiert, wenn wir mit den Zügen durch die DDR fahren? Wer wird verhaftet? Werden die Züge umgeleitet?
Doch am Abend des 30. September 1989 macht eine neue Nachricht im Priesterseminar Tachomin die Runde. Alle DDR-Bürger sollen sich im Speisesaal versammeln, denn dort wartet der Staatssekretär Jürgen Suthoff bereits auf einer kleinen Bühne. Zeitgleich steht sein Chef Genscher auf dem berühmten Prager Botschaftsbalkon. Die Nachricht der beiden Männer ist jedoch dieselbe.
Dann standen dort Hunderte von Menschen, Alte und Junge und Kinder. Und ich bin dann auf das Podium geklettert und habe gesagt, wer ich bin. Und habe gesagt, heute Nacht fahren wir zusammen in die Freiheit. Sie können sich nicht vorstellen, was dort passiert, in dieser Jubel. Wir haben uns in den Armen gelegen und geweint. Und dann musste ich sagen, und wir fahren heute Nacht durch die DDR. Und dann wurde es leichenstill im Saal. Und ich musste Ihnen sagen, oder ich konnte Ihnen sagen, ich fahre mit als der Garant Ihrer Sicherheit. Das ist vereinbart worden zwischen der Regierung der DDR und der Bundesregierung. Und wer in Warschau in den Zug steigt, der steigt in Helmstedt wieder aus.
Noch in der Nacht werden die ersten Gruppen per Bus zu einem Sonderzug transportiert, der auf einem abgelegenen Warschauer Bahnhof steht. Gegen 2 Uhr morgens setzt sich dieser in Bewegung. An Bord 400 Menschen, Christine Eggert und der Staatssekretär des Außenministeriums. Doch bereits am Bahnhof Frankfurt-Oder warten Stasi-Mitarbeiter, die die Flüchtlinge aufhalten wollen. Doch Suthoffs Präsenz sorgt dafür, dass die Offiziere zwar entgegen der Abmachung die Reisepässe konfiszieren, aber in Berlin unverrichteter Dinge wieder aussteigen. Am Vormittag des 1. Oktober erreicht der erste Sonderzug dann die innerdeutsche Grenze nahe der hessischen Kleinstadt Helmstedt. Die folgenden Szenen hätten sich in seine Erinnerung gebrannt, sagt Jürgen Suthoff.
Wenn man mit dem Zug von Berlin nach Helmstedt fuhr, dann fuhr man durch einen Zaun, durch ein großes Tor, der im Zaun war. Und dieses große Tor öffnete sich und dann fuhr der Zug hindurch. Und dann können Sie sich vorstellen, welcher Jubel in dem Zug ausbrach. Und als der Zug dann in den Bahnhof einfuhr von Helmstedt, da stand die niedersächsische Landesregierung und Vertreter aus Bonn und eine große Blaskapelle spielte Nun danket alle Gott.
Mit 25 Jahren Abstand sieht nicht nur Suthoff in dieser Episode des Herbstes 1989 einen der Wendepunkte auf dem Weg zum Mauerfall nur wenige Wochen später. Ihr glücklicher Ausgang sei auch der Weitsicht und Vernunft der beteiligten Menschen geschuldet. Die Rolle eines Akteurs werde jedoch immer noch unterschätzt, meinen sowohl Jürgen Suthoff als auch Cornelia Eggert.
Die Polen haben der DDR ein Beispiel gegeben, dass es sich lohnt, sich einzusetzen für mehr Freiheit, für Pressefreiheit, für Medienfreiheit, für viele Sachen, die für bestimmte Werte. Viele Menschen haben in Polen ihr Leben dafür gegeben, was in der DDR in dem Sinne nicht der Fall war seit 1953, nicht in dem Maße. Und Polen war ein Anstoß auch durch die Flüchtlinge dann, dass sich in der DDR etwas änderte, wie zum Beispiel auch der Runde Tisch. Der Runde Tisch war zuerst in Polen, bevor er dann vom Neuen Forum übernommen wurde, in der DDR dann auch praktiziert. Also Polen trägt eine Rolle, die leider in der Öffentlichkeit noch unterbewertet ist, generell beim Fall und Sturz des Kommunismus.
Der damalige Staatssekretär Jürgen Suthoff geht noch weiter. Der Einfluss dieser Wochen im Herbst 1989 lässt sich für ihn noch 14 Monate weiterspinnen. Genau bis zum 3. Oktober 1990. Dem Tag, an dem Deutschland wiedervereinigt wird.
Wozu das führte, wir haben es nicht erträumt, wir haben es erhofft. Aber dass wir es erreicht haben, das verdanken wir Polen, seiner weisen, vorsichtigen, klugen Politik und dem Mut der Menschen in der DDR, die das alles ins Rollen gebracht haben.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.